Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Herzlich willkommen zum Gottesdienst an diesem sonnigen Sonntag heute. Sonntag, Auferstehungstag. Deshalb feiern wir als Christen ja am Sonntag unsere Gottesdienste und nicht am 7., am Samstag. Auferstehungstag, wir haben allen Grund zum Freuen und zum Fröhlichsein, trotz allem Schweren, was wir natürlich auch mitbringen. Ich freue mich auf diesen gemeinsamen Gottesdienst. Wir feiern heute miteinander das Abendmahl und wir feiern es heute mit Wein. Falls jemand keinen Wein nehmen möchte, darf, kann, was auch immer, sind Sie trotzdem natürlich herzlich eingeladen. Signalisieren Sie einfach, dass wir mit dem Kelch dann einfach weitergehen. Der Predigttext heute steht im Matthäus-Evangelium Kapitel 12. Das ist einer der zusätzlichen Texte für diesen Sonntag. Matthäus 12, 38 bis 42. Wer es mitlesen möchte in den ausliegenden Bibeln, findet das im Neuen Testament auf Seite 17 und 18. In unsere Fürbitte heute schließen wir unser verstorbenes Gemeindeglied Wolfgang Fröhlich und seine Angehörigen mit ein. Herzlich willkommen euch zum Gottesdienst, in dem Fall wirklich mit allem Schweren. Wir wollen heute Fröhlichs und alle, die dazugehören, mit ins Fürbittengebet einschließen, nochmal an Wolfgang Fröhlich zurückdenken. Letzten Donnerstag mussten wir in einer Trauerfeier Abschied von ihm nehmen. Wir haben auf ein Wort aus dem Alten Testament gehört: Seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Ich werde nachher bei der Fürbitte diese Kerze anzünden, die ihr dann bitte hinterher mit nach Hause nehmt. Außerdem habe ich einige Beisetzungen Ihnen anzusagen. Verstorben ist im Alter von 86 Jahren Lydia König. Da ist am nächsten Freitag um 14 Uhr, die Trauerfeier. Freitag drauf, das ist dann der 13., ist die Trauerfeier für Hedi Diebitsch. Hatte ich letzte Woche schon gesagt, war Ihnen aber den Termin noch schuldig geblieben. Und nochmal einen Freitag später, Freitag den 20., wird die Beisetzung sein für Elfriede Fleck. Freitag, 20. März um 13.30 Uhr wird die Trauerfeier sein. Die Fürbitten dann alle jeweils später. Und wenn ich mir diese Namen so angucke, dann denke ich, das sind Leute, die regelmäßig hier waren, sind Plätze frei geworden in unserem Gottesdienst. Ja, dann noch eine Ansage, einfach weil es auch in der Fürbitte nachher auftauchen wird und zu Ihrer Information und zur Bitte ums Weiterbeten. In der kommenden Woche werden wir von morgen bis Donnerstag miteinander auf Konfi-Freizeit sein und Sie dürfen uns gerne einfach im Gebet begleiten. Wir fahren wie jedes Jahr in die Klostermühle, eine Bibelschule in Obernhof an der Lahn, hinter Limburg, so als Groborientierung. Lassen Sie uns miteinander beginnen. Allmorgen ist ganz frisch und neu des Herrn Güte und große Treu. Es erklang eben schon am Anfang. Vielen Dank bei der Stelle André Hingelmann, der heute Musik macht, der ganz kurzfristig eingesprungen ist. Vielen herzlichen Dank dafür. 440 im Gesangbuch, wir singen das ganze Lied.
Thank you.
Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Herr sei mit euch. Dieser Sonntag trägt den Namen Reminiscere, zweiter Sonntag der Passionszeit. Reminiscere, lateinisch auf Deutsch, gedenke, erinnere dich. Das kommt im Psalm 25 vor, dieses Gedenke, da hat der Sonntag seinen Namen her. Ich lese einige Sätze aus Psalm 25. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Gedenke, Gott, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Kommt, lasst uns anbeten. Ich darf Sie bitten, im Grauen Liederbuch die Nummer 12 aufzuschlagen. Wir wollen dieses Lied als Kyriegebet, als Bußgebet heute miteinander singen, in der Art, wie wir es sonst auch machen. Ich bete und Sie stimmen dann ein mit dem Herr, erbarme dich. Das heißt, ich singe die Strophen als Gebet und Sie singen bitte alle miteinander, dann jeweils mit Klavierbegleitung, das Kyrie eleison, Herr, erbarme dich, Christe eleison, Christus, erbarme dich. Wir suchen deine Nähe, wir sehnen uns nach dir und spüren doch, wir sind nicht offen dafür. Wir sind noch so beschäftigt mit unserer kleinen Welt. Wir wollen bei dir lernen, was wirklich zählt. Kyrie, Kyrie. Eleison, Christus, erbarme dich. Wir bringen unsere Lasten, den Hass, der uns verzehrt, so viel in unserem Leben läuft noch verkehrt. Was wir erreichen wollten, wir haben's nicht geschafft. Wir bitten dich, Herr, schenke uns dazu Kraft. Kyrie, erbarme dich. Wir haben viel zu wenig nach deiner Sicht gefragt. Wir haben kaum beachtet, was dein Wort sagt. Wir bitten um Vergebung für Habgier, Lüge, Streit. Lass wir so oft versagten, tut uns so leid. Kyrie, Kyrie, eleison, Herr, erbarme dich, Christe, Christe. Erbarme dich. Niemand hat so große Liebe als der, der sein Leben gibt für seine Freunde, sagt Jesus einmal. Sein Leben für uns. Und Paulus schreibt, und das ist der aktuelle Wochenspruch, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Liebe zu uns, heißt es da, und Christus für uns, für uns. Lob singet dem Herrn, erhebt seinen heiligen Namen. Christus für uns, du für mich, das ist unser nächstes Lied, die Nummer 62 im Grauen Liederbuch. Thank you. Lass uns noch einmal beten. Herr Jesus, du für mich, du für uns. Du hast dich gegeben für uns. Du bist in den Tod gegangen, damit wir leben können. Dafür danken wir dir. Herr, das ist mit dem Verstand so schwer zu begreifen. Hilf uns doch, es mit dem Herzen und im Glauben zu ergreifen. Du hast alles getan, was wir nicht tun könnten. So beten wir dich an und bitten dich, dass du uns auch beschenkst und begegnest jetzt in diesem Gottesdienst. Danke, dass du hier bist als der Lebendige. Danke, dass du uns alle kennst und siehst und dass du weißt, was jede und jeder von uns braucht. Begegne uns, beschenke uns, erfülle uns und segne uns. Das bitten wir dich, Herr Jesus, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Wir hören die Schriftlesung aus dem Propheten Jona, einzelne Verse. Aber der Herr ließ einen großen Fisch kommen, Jona zu verschlingen. Und Jona war im Leibe des Fisches, 3 Tage und 3 Nächte. Und der Herr sprach zu dem Fisch, und der spie Jona aus ans Land. Und es geschah das Wort des Herrn zum 2. Mal zu Jona. Mach dich auf, geh in die große Stadt Ninive und predige ihr, was ich dir sage. Da machte sich Jona auf und ging hin nach Ninive, wie der Herr gesagt hatte. Ninive aber war eine große Stadt vor Gott, 3 Tage Reisen groß. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und 1 Tage Reise weit gekommen war, predigte er und sprach: Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Da glaubten die Leute von Ninive an Gott und riefen ein Fasten aus und zogen alle, groß und klein, den Sack zur Buße an. Als aber Gott ihr Tun sah, wie sie umkehrten von ihren bösen Wege, reute ihn das Übel, das er ihnen angekündigt hatte, und tat's nicht. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Amen. Wir wollen gemeinsam auf Gottes Wort antworten und unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser nächstes Lied im neuen Gesangbuch, die Nummer 114, Jesus, wir sehen auf dich. Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Predigttext heute, wie gesagt, Matthäus Evangelium Kapitel 12, die Verse 38 bis 42. Da nimmt Jesus diese Geschichte von Jona nochmal auf und bezieht es auf sich. Da heißt es, da fingen einige von den Schriftgelehrten und Pharisäern an und sprachen zu ihm, Meister, wir möchten gern ein Zeichen von dir sehen. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und abtrünniges Geschlecht fordert ein Zeichen. Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden, es sei denn das Zeichen des Propheten Jona. Denn wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn, also er, Jesus, 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Leute von Ninive werden auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen, denn sie taten Buße nach der Predigt des Jona. Und siehe, hier ist mehr als Jona. Die Königin vom Süden wird auftreten beim jüngsten Gericht mit diesem Geschlecht und wird es verdammen, denn sie kam vom Ende der Erde, um Salomos Weisheit zu hören. Und siehe, hier ist mehr als Salomo. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Segne du Reden und Hören. Amen. Liebe Gemeinde, das wär's, ein Zeichen, irgend so ein eindeutiges Zeichen, dass dieser Jesus mehr ist als ein besonderer Mensch. Das hätten die Pharisäer gerne und das wünschen sich auch heute viele. Nicht wahr? Das wär's, ein Zeichen, irgend so ein eindeutiges Zeichen, dass es Gott wirklich gibt. Ein Machtzeichen, wenn es in unserem Leben nur noch drunter und drüber geht. Ein Lebenszeichen, wenn wir auf dem Friedhof um unsere Verstorbenen weinen. Im Alten Testament steht, dass der Messias durch bestimmte Zeichen zu erkennen sein wird. Und die Pharisäer, die wollen ganz ernsthaft wissen, wo sie dran sind mit ihm. Und deshalb fordern sie ihn auf, Meister, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Wenn die auf Jesus schauen, hören, was über ihn erzählt wird, sehen, was sie so sehen können, wenn sie in seiner Nähe sind, dann haben die erstmal lauter Fragezeichen. Wie so viele heute auch. Aber sie suchen nach einem Ausrufezeichen, nach einem sicheren Erkennungszeichen. Und Jesus antwortet, ein böses und abtrünniges, wörtlich steht da ehebrecherisches Geschlecht, fordert ein Zeichen, aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden. Warum reagiert Jesus so? So hart, so abweisend, so vorwurfsvoll mal wieder. Es wäre ihm doch sicher ein leichtes, ein Zeichen zu geben. Irgend so ein Wunder, irgendein klarer Hinweis auf seine große Macht. Ein Wort, ein Fingerzeig, ein Gedanke würde doch genügen. Wirklich? Könnte ein Zeichen alle davon überzeugen, dass Jesus wirklich der erwartete Messias ist? Ich glaube kaum. Denn jedes Zeichen, das Jesus gibt, ist mehrdeutig. Immer sind da mehrere Erklärungen möglich. Gerade hat Jesus das erlebt. Unmittelbar vor unserem Text wird berichtet, dass er einen Kranken geheilt hat. Viele Menschen haben es miterlebt. Vermutlich waren auch einige der Schriftgelehrten und Pharisäer dabei, die jetzt ein Zeichen wollen. Und dann? Da wird eine leidenschaftliche Diskussion darüber geführt, ob diese Macht, die Jesus unstreitbar hat, ob diese Macht von Gott her ist oder vom Teufel. Du treibst den Teufel mit dem Beelzebul aus, wird Jesus zum Vorwurf gemacht. Das ist ein Teufelsfürst. Du treibst den Teufel mit dem Beelzebul aus. Also, das Zeichen war klar, aber die Zeichendeuter sind sich nicht einig. Und Das gilt so bei allen Zeichen. Meine Frau und ich standen zweimal, lang ist her, vor dem Problem in Wiesbaden, damals eine bezahlbare Wohnung zu finden. Das war schon damals vor 35 Jahren oder so nicht leicht. Zweimal fanden wir sie. Größe ideal für uns, Preis okay und vor allem beide mal keine 100 Meter vom Gemeindehaus bzw. der Kirche entfernt, wo wir jeweils arbeiteten. Für uns war das ein ganz klares Zeichen für die Liebe Gottes, der es so gut mit uns meint. Gar keine Frage. Andere würden wohl eher von Zufall sprechen oder kämen mit einer Statistik daher und mit einer Wahrscheinlichkeitsrechnung. Oder ab und zu geschieht es, dass ein Mensch von einer als unheilbar geltenden Krankheit ganz überraschend geheilt wird. Für manch einen ist das ein klares Herrschaftszeichen Gottes. Für einen anderen ist es Hinweis auf die Selbstheilungskräfte des Körpers. Der Dritte akzeptiert das Geschehen einfach als unerklärliche Spontanheilung. Also ein Zeichen kann nie zwingender Beweis für die Größe Gottes sein. Der Glaube an Jesus kommt nicht aus irgendeinem Zeichen heraus, sondern umgekehrt stimmt's. Der Glaube an Jesus macht fähig, solche Zeichen zu empfangen und zu deuten. Der Glaube hilft, die Zeichensprache Gottes zu verstehen. Ohne Glauben wird das Zeichen anders gedeutet werden. Ohne persönliche Beziehung zu Jesus wird das Zeichen unklar bleiben. Da wird es dann mit Zufall oder was weiß ich was erklärt. Und deshalb lehnt Jesus die Zeichenforderung ab. Deshalb verweigert er das Zeichen. Jesus will keine spektakuläre Show abziehen, sondern er will zum Glauben einladen. Jesus sucht bis heute keine Follower, die ihn anklicken oder wegklicken, sondern Nachfolger, die ihm ihr Leben anvertrauen. Er will das Volk nicht unterhalten, sondern er will die Menschheit erlösen. Er sucht Beziehung und will nicht Machtzeichen, um Leute zu überwinden oder so. Aber dann spricht er doch von einem Zeichen. Es wird ihnen, sagt er, kein Zeichen gegeben werden als das Zeichen des Jona. Dieses Zeichen will ich kurz mit euch betrachten. Und ich finde hier bei Jona ein Vorzeichen, ein Fragezeichen und ein Ausrufezeichen. Zuerst das Vorzeichen, der Jona. Jona war sowas wie ein Vorzeichen für Jesus, ein Vorbild für Jesus. In ihm ist manches, was später bei Jesus geschehen wird, schon lange vorher abgebildet, aufgezeichnet, deutet sich an. Das gilt übrigens grundsätzlich fürs Alte Testament. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Vorzeichen für Jesus, Abschattungen für Jesus. Das fängt an bei Adam und Eva und das hört dann überhaupt nicht mehr auf. Ich bin überzeugt, das Alte Testament erschließt sich uns erst dann wirklich, wenn uns die Augen aufgehen für all diese Vorzeichen auf Jesus hin. Jetzt also Jona. Jesus erklärt, wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird der Menschensohn Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. 3 Tage und 3 Nächte. Nach jüdischer Zeitrechnung gilt das auch dann, wenn Tag und Nacht, die werden immer als Einheit gesehen, nur angefangen sind. Also bei Jesus, Sie wissen, worauf er anspielt, ist es das Ende des Freitags, 1, und der ganze Samstag, 2, und der Anfang des Sonntags, der beginnt nach jüdischem Denken schon am Samstagabend, 3. So lange wird er im Schoß der Erde sein. Und das zeichnet sich lange vorher in Jona bereits ab. Jona als Vorzeichen für Jesus. Und das Zeichen, von dem Jesus redet, ist das einzige Zeichen, das er wirklich allen geben wird. Das Kreuz, an dem er stirbt. Das Kreuz, an dem er meine Schuld bezahlt. Das Kreuz, an dem er den Tod mit in den Tod nimmt. Dort am Kreuz von Golgatha wird Jesus ein Zeichen setzen. Und wenn ich jetzt sage Kreuz, da ist immer Tod und Auferstehung mitgedacht. Deshalb spricht Jesus von den drei Tagen, nicht nur Karfreitag, sondern auch Ostersonntag. Ein Siegeszeichen ist das Kreuz. Auch wenn es zuerst gar nicht so aussieht, als er da dran hängt. Aber dort besiegt Jesus alle Schuld und Sünde, die euch von Gott trennt. Ein Pluszeichen ist das Kreuz. Ein Plus, das Gott vor dein, vor ihr Leben setzen will. Auch wenn sie, auch wenn du ein noch so großes Minus auf dem Konto hast. Ein Lebenszeichen ist das Kreuz, weil uns Todeskandidaten dadurch der Weg zum Leben geöffnet wird. Am Kreuz gibt Jesus uns ein klares Zeichen seiner großen Liebe und ein klares Zeichen seiner großen Macht. Denn der Tod kann ihn nicht halten. Wie der Fisch den Jona wiederhergeben musste, so muss der Tod Jesus wiederhergeben. Am dritten Tag ist er auferstanden, als erster von allen, die zu ihm gehören. Und erst da an Ostern und auch nach Ostern wird so langsam richtig klar, was denn da am Kreuz geschehen ist. Klar, man kann auch das Kreuz ganz anders verstehen. Man kann schlicht und einfach ein Folterinstrument in ihm sehen, war es ja. Man kann es aus Klassenzimmern und so weiter hinausklagen. Man kann es auch zum harmlosen, goldigen Modeschmuck machen. Man kann es aber auch einfach wagen und dem Gekreuzigten und Auferstandenen sein Leben anvertrauen. Und wer sein Leben Jesus anvertraut, wer an ihn glaubt, wer sagt, ja Jesus, ich will dir gehören, sei du mein Herr, der wird dieses Zeichen erkennen und verstehen als das, was es ist. Das Lebenszeichen, das Pluszeichen, das Siegeszeichen. Für all das ist Jona das Vorzeichen. Da zeichnet sich schon ab, zu welch gewaltigen Dingen der lebendige Gott fähig ist. Es liegt an euch, wie ihr dieses Zeichen deuten wollt. Als trauriges Zeichen seiner Niederlage oder als Siegeszeichen? Das ist, wie gesagt, eine Frage des Glaubens, der persönlichen Beziehung zu Jesus. Erst im Glauben zeigt sich, ob ich dieses Zeichen richtig gedeutet habe. Man muss es wagen. Deshalb ist Glaube immer ein Wagnis. Von Menschen, die es gewagt haben, redet Jesus nun. Und die werden für uns zum Fragezeichen. Die Niniviten, die Menschen in Ninive. Als der Prophet Jona schließlich nach langen Umwegen in Ninive ankommt, rennt er rein in die Stadt, stellt sich auf den Marktplatz, schreit, in 40 Tagen wird Gott diese Stadt vernichten. Kehrt um, setzt sich draußen vor die Stadt um, abzuwarten und zuzusehen, wie Ninive untergeht. Aber es kommt ganz anders, wie so oft, wenn Gott am Werk ist. Diese kurze und zutiefst lieblose Predigt des Jona, ich glaube, ich habe nie eine kürzere und lieblosere gehört oder gelesen als die. Aber diese Predigt schlägt ein. Die Leute von Ninive glauben ihm. Die tun Buße, die ändern radikal ihr Leben, die beugen sich vor diesem Gott. Und der lässt sie am Leben. Sehr zum Ärger des Jona draußen vor der Stadt. Jetzt wollt er so schön zugucken und nichts passiert. Und dann vergleicht Jesus die Leute von Ninive mit den Leuten von Bad König. Was werden die Leute von Ninive beim jüngsten Gericht zu uns sagen? Was? Ihr hattet jeden Sonntag Gottesdienst und manchmal noch mehr? Wir hatten nur einmal eine ganz kurze Veranstaltung. Was, ihr hattet eine ganze Bibel? Wir hatten nur einen einzigen Satz. Was, ihr wusstet von Jesus, dem Erlöser? Wir kannten nur Jona, den Ermahner, der uns ein Warnzeichen vor die Nase hielt. Hier ist mehr als Jona, sagt Jesus. Dann erwähnt er noch die Königin des Südens. Gemeint ist jene reiche und mächtige Königin von Saba, die gerüchteweise vom Reichtum, der Macht und der Weisheit des Königs Salomo gehört hatte. Also auch wieder weit im Alten Testament. Und nur auf diese Gerüchte hin macht sie sich auf den Weg, um Salomo selbst kennenzulernen, sich zu überzeugen, ob es wahr ist, was sie gehört hat. Was wird die uns sagen beim jüngsten Gericht? Wie? Ihr hattet eine Bibel voller Augenzeugenberichte? Ich hatte nur vage Gerüchte gehört. Wie ihr wusstet, dass Jesus nur ein Gebet weit entfernt ist? Ich musste eine wochenlange Reise antreten. Wie man hat euch vom Herrn aller Herren, vom König aller Könige berichtet? Ich kannte nur den König Salomo. Hier ist mehr als Salomo, sagt Jesus. Merkt ihr, wie die uns lauter Fragen stellen? Wie die uns in Frage stellen? Sehen Sie das Fragezeichen, was die uns vor die Nase halten? Die Leute von Ninive änderten auf eine Predigt hin ihr Leben. Die Königin des Südens machte sich auf ein paar Gerüchte und Informationen hin auf den Weg, um jenen berühmten König selbst kennenzulernen. Beide malen nur aufs Wort, ohne Zeichen. Und wir? Ihr? Sie? Ich? Warten Sie auf Zeichen, mit denen Jesus Ihre Zweifel zerstreut? Und damit komme ich jetzt noch zum Ausrufezeichen, nämlich zu Jesus. In Jonas Geschichte, und vielleicht nehmen Sie sich heute Nachmittag mal Zeit und lesen das ganze Buch Jona durch. Es sind 4 Kapitel und die reduzieren sich in Ihrer Bibel auf ganze 2 Seiten. Schnell gelesen, nicht viel. In Jonas Geschichte ist nämlich ganz vieles angelegt, was in Jesus später klar und deutlich werden wird. Auf alle Gottesverheißungen ist in ihm das Ja, heißt es mal. Und ich sage jetzt, auf alle Fragezeichen ist in ihm das Ausrufezeichen. Ein paar Punkte will ich uns einfach kurz ins Gedächtnis rufen. Bei Jona, wir haben es vorhin gehört, es geschah das Wort des Herrn, geh nach Ninive. Und beim ersten Mal sagt Gott noch zu ihm, die Bosheit der Menschen dort ist vor mich gekommen. Spannend, die bösen Menschen in Ninive sind Gott nicht egal. Und deshalb schickt er den Jona dorthin. Weil er Ninive liebt, lässt er gegen Ninive predigen. Genauso sagt der Vater zum Sohn, geh in diese Welt. Die Welt ist gottlos geworden. Aber die Welt und die Menschen auf ihr sind dem Vater eben nicht egal. Und deshalb schickt er den Sohn. Weil er die Welt liebt, lässt er gegen die Welt predigen. Die Predigt von Jesus, kurz zusammengefasst, so steht es in den Evangelien, heißt, kehrt um. Der Sohn ist gehorsam, im Gegensatz zu Jona, der braucht da so ein bisschen Unterstützung. Aber so wie Jona, das ist dann bei beiden wieder gleich, wird im Grunde auch Jesus über Bord geworfen. Der Vater gibt ihn in den Tod. Er gibt den einen, den Jona, in den Tod, damit der Sturm des Gerichts nicht alle anderen tötet. Bei Jona sind das erstmal die Seeleute, sein Tod für deren Leben und später Jesu Tod für unser Leben. Und das gilt auch bei beiden und darauf spielt Jesus an, er holt sie nach 3 Tagen und Nächten wieder aus diesem Tod heraus. Das ist der Sieg, das ist Barmherzigkeit. Die zeigt sich bei Noah, die zeigt sich bei den Menschen in Ninive, die zeigt sich am Kreuz. Ihr Lieben, wir brauchen kein Zeichen, höchstens das Zeichen des Kreuzes. Vor allem aber brauchen wir den, der dort gestorben ist und der auferstanden ist. Wir brauchen Jesus, der uns wieder mit dem himmlischen Vater zusammenbringt. Jetzt in diesem Leben und vor allem auch darüber hinaus. Und der Vater sagt zu uns, in meine Hände habe ich dich gezeichnet. Wer Jesus kennt, der weiß also, dass er in der Hand Gottes steht. Egal was passiert, im Leben und im Sterben. Ausrufezeichen. Wer sich an Jesus hält, wird von ihm gehalten, auch wenn im Leben alles drüber und drunter geht. Ausrufezeichen. Wer Jesus vertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Das wollen wir immer wieder hören, gerade auch auf dem Friedhof, wo wir um unsere Toten weinen. Ausrufezeichen. Jona ist das Vorzeichen, die Niniviten sind das Fragezeichen und Jesus ist das Ausrufezeichen. Wir brauchen keine Zeichen, wir brauchen Jesus. Und wenn Sie Jesus haben, dann wissen Sie, hier ist mehr. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Die nächsten beiden Lieder stammen jetzt wieder aus dem evangelischen Gesangbuch, also dem bei den allermeisten aus dem Roten. Ich bin mal angesprochen worden, hat jemand gesagt, ich bringe mein eigenes mit, das ist schwarz, sie sagen immer das rote Buch. Also das evangelische Gesangbuch, jetzt die Nummer 227, die Strophen 1 bis 3 und 5. Auch Brot und Wein, Oblate und Wein sind Zeichen. Sie können Brot und Wein drin sehen. Wie jedes Zeichen ist auch das mehrdeutig. Oder Sie können es im Glauben annehmen und es sehen als Zeichen seiner Liebe und Barmherzigkeit, als Zeichen für ihn selbst, der seinen Leib und sein Blut gegeben hat, damit wir leben können. Lasst uns vor den Thron Gottes treten und ihn anbeten. Ich darf einladen, wenn möglich, dazu aufzustehen. Wahrhaft würdig und recht ist es, dass wir dir, himmlischer Vater, heiliger, ewiger, barmherziger Gott, alle Zeit und überall Dank sagen durch Jesus, unseren Herrn. Er hat sein Leben für uns gegeben am Kreuz von Golgatha. Nach 3 Tagen und 3 Nächten hast du ihn aus dem Tod herausgerufen, sodass wir alle wissen können, der Tod ist besiegt und wir dürfen mit dir leben durch Jesus. Darum preisen wir dich mit allen, die vor deinem Thron stehen. Mit ihnen vereinen auch wir unsere Stimmen und singen zu deiner Ehre. Thank you. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten war, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab's ihnen und sprach: Nehmt hin und esst. Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Genauso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dieser Kelch ist das neue Testament, der neue Bund in meinem Blut, das für euch und für viele vergossen wird zur Vergebung eurer Sünde. Das tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Und nun kommt, denn es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich unser Herr ist. Lasst uns miteinander und füreinander beten, lasst uns Fürbitte halten. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich. Danke, Herr, dass wir Gäste sein durften an deinem Tisch. Danke, dass wir in Brot und Wein Zeichen deiner Liebe und Barmherzigkeit sehen und empfangen durften.
Herr Jesus, öffne uns doch die Augen für dich, für deine Wahrheit, für deine Herrlichkeit, für deine Macht. Hilf uns erkennen, wer du wirklich bist, und hilf uns, dir in unserem Leben zu vertrauen.
Lieber Herr, die vielen Kreuze auf unseren Friedhöfen sind Zeichen deines Sieges. Lass das doch vor allem die erkennen, die um einen geliebten Menschen trauern. Herr, wir bitten dich heute vor allem für die Angehörigen von Wolfgang Fröhlich. Tröste sie, wie nur du trösten kannst. Hilf ihnen, klarzukommen mit diesem großen Verlust. Sei bei ihnen und geh mit ihnen. Herr, wir danken dir für Wolfgang und für alles, was du auch uns durch ihn geschenkt hast. Und wir vertrauen ihn deiner Gnade an.
Wir bringen dir unsere Konfis und bitten dich, sei dabei auf der Freizeit in den nächsten Tagen. Behüte und bewahre sie und vor allem begegne ihnen. Hilf den Konfis zu einem Leben mit dir.
Wir bitten dich für deine Kirche. Sie lebt und wirkt im Zeichen des Kreuzes. Hilf ihr doch, dein großes Siegeszeichen, dein Pluszeichen, dein Lebenszeichen hochzuhalten und Menschen zu dir einzuladen und in ihrem Glauben zu stärken.
Wir bitten dich für diese, deine Welt. Du weißt, was in ihr im Argen liegt. Du siehst all die Gottlosigkeit und das, was daraus folgt. Die Kriege in der Ukraine, jetzt wieder im Iran und an so vielen anderen Stellen dieser Welt. Wir bitten dich für dein Volk Israel. Erbarme dich doch. Zeige Wege zum Frieden und gib den Mächtigen den Mut, diese Wege zu gehen.
Und all das, was wir auf dem Herzen haben an konkreten Bitten und Anliegen, all die Menschen, an die wir konkret denken, nennen wir dir jetzt im stillen Gebet. Und gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Unser Schlusslied wieder aus dem Gesangbuch, die Nummer 406, die Strophen 1 bis 3, bei dir, Jesu, will ich bleiben. Vielen Dank für alle Mithilfe rund um diesen Gottesdienst. Es ist immer Teamarbeit. Vielen herzlichen Dank allen. Danke sage ich auch für die Kollekte des letzten Gottesdienstes. Die war je zur Hälfte bestimmt für den Evangelischen Bund und die Deutsche Bibelgesellschaft. Das waren 103,80 Euro. Für die eigene Gemeinde waren es 111,40 Euro. Für unsere Orgel 75,50 Euro. Dankeschön. Die Kollekte heute ist bestimmt für unsere eigene Gemeinde. Auch dafür sage ich Dankeschön. Ein paar Hinweise und Termine, nicht vollständig. Konfi-Freizeit habe ich schon gesagt. Dienstag laden wir ein zum gemeinsamen Bibellesen, 18 Uhr im Gemeindehaus. 19.30 Uhr probt voraussichtlich der andere Chor. Wenn Johannes Schmidtke da noch krank ist, wird er sich rechtzeitig melden. Mittwoch 15 Uhr Feierabendkreis im Gemeindehaus, herzliche Einladung auch dazu. Und dann gibt es ein neues Angebot, Fragen rund ums Alter, Fragen rund ums Altern. Mittwoch, immer der erste Mittwoch im Monat, 17 Uhr im Gemeindehaus. Klaus Engelmann wird als Vertreter der Kirchengemeinde und der Generationenhilfe da im Gemeindehaus sein und einfach Fragen rund ums Alter beantworten. Also Sie haben jemanden, bei dem sich eine Demenz einstellt, oder Sie haben Fragen zur Einstufung des Pflegegrades oder zur Versicherung oder alles in diesem Feld, da können Sie gerne mittwochs 17 Uhr, erster Mittwoch im Monat, ins Gemeindehaus kommen und wir versuchen Ihnen ein Stück weit weiter zu helfen. Anmeldung ist nicht erforderlich. Jetzt am Mittwoch. Donnerstag trifft sich 16 Uhr der Senfkornkreis bei Klotzens. Am Samstag ist Vorkonfitag. Sagen Sie es weiter, wenn Sie noch Kids kennen, die im Moment in der 7. Klasse sind und die noch nicht angemeldet sind und vielleicht mitmachen wollen. Ganz dringend anmelden. Und am nächsten Sonntag ist dann Gottesdienst hier wieder. Da werden die neuen Vorkonfirmanden schon hier vorgestellt. Und da werden wir auch Taufen haben. Und ich freue mich, wenn Sie dabei sind. Spur 8, unser Glaubenskurs, den wir geplant hatten, muss leider ausfallen. Wir haben jetzt eine gute Woche vorher ganze 2 Anmeldungen. Wahrscheinlich kommt noch die eine oder andere, aber das war uns jetzt zu wenig. Da ist der Aufwand zu groß, sodass wir Freitagabend die Reißleine gezogen haben und den Kurs abgesagt. Tut mir sehr leid, vielleicht gibt es im nächsten Jahr einen neuen Anlauf. Was aber stattfindet, und da liegen an den Ausgängen die Flyer aus, jetzt allerdings eine andere Generation eingeladen, die Lego-Tage. Wir bauen eine Lego-Stadt. Eingeladen sind Dritt- bis Sechstklässler. Im Gemeindehaus wird am 27. bis zum 29. März wieder eine riesige Stadt aus 100.000 Lego-Steinen entstehen. Wer mitmachen möchte, da ist der Flyer, da ist das Anmeldeformular drin. Freitag gingen die raus, Freitag kamen auch die ersten Anmeldungen schon rein. 30 Plätze haben wir, damit ist alles gesagt. Der Wochenspruch für die neue Woche. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Mit dieser Liebeserklärung Gottes dürfen wir in die neue Woche gehen. Herzliche Einladung noch zum Kirchcafé gleich im Anschluss hier im Mittelgang. Sie finden da auch die Predigten zum Mitnehmen oder hinten am Ausgang oder nachher dann den ganzen Gottesdienst zum Lesen, Hören, Runterladen und so weiter auf badkönig-lebt.de. Und nun empfangt den Segen unseres Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und er schenke dir seinen Frieden.